Herzlich willkommen zur Business Liga, dem Podcast für digitale Transformation und Change Management mit Ralf Werner und Volker Rau aus den Sprecherkabinen wieder, aus Essen und Köln. Und heute begrüßen wir dich, lieber Zuhörer, zu Spieltag 55 mittlerweile mit unseren Gästen Kuhn und Finn Dütz, Inhaber der Deep Brand Premium Lifestyle GmbH und dem Thema Gen-Zoomer, Generationswechsel neu gedacht. Kuhn, Finn, von unserer Seite nochmal ein herzliches Willkommen. Sensationell, dass ihr hier zu zweit aufschlagt und was zu eurem Unternehmen und eurer Geschichte erzählen wollt. Ja, Finn, starte du doch mal ein bisschen was zu deiner Person und zum Unternehmen.
Ja, freut mich riesig, dabei zu sein in der zweiten Halbzeit. Also wie das Wort Gen-Zoomer schon sagt, ich bin der Gen-Z-Teil davon und mein älterer Herr, der Boomer-Teil, sitzt ja von mir links oben in der Ecke. Das ist aber für jeden, glaube ich, anders. Nee, ich bin 27 Jahre alt und vor 2 Jahren haben wir gemeinsam die D-Brand Premium Lifestyle GmbH gegründet. Und Kuhn hatte lange Jahre oder lange Zeit nach einem Abnehmer gesucht, weil er gesagt hat, er möchte das nicht mehr machen. Und mich hatte er nie gefragt. Und dann dachte ich, nehme ich mal meinen Mut zusammen und denke so, ja, why not? Dann frage ich ihn mal und gehe auf ihn zu, weil ich eben mit der Mode sehr verbunden bin, davor jahrelang andere Themen gemacht habe, studiert, auch andere Berufsfelder mal erkundet habe, aber gemerkt habe, dadurch, dass ich in einer Modefamilie groß geworden bin, die Leidenschaft dafür ist schon ziemlich groß. Ich hätte schon sehr Bock, das zu machen. Und ja, heute sitzen wir hier und reden über unser Modeprojekt.
Ja gut, mein Name ist Kuhn Dütz und ich habe vor 8 Jahren sämtliche meine Firmen verkauft. Aber ich kann ja nicht zu Hause hinter der Geranien sitzen, deswegen haben wir dann auch irgendwann das D-Brand Premium Lifestyle entwickelt. Ich habe meine Frau versprochen, kein operatives Geschäft mehr zu machen, auch aus gesundheitlichen Gründen. Und lange gesucht nach einem, der das operative Geschäft macht. Ich habe den Finn deshalb nicht gefragt, weil ich wollte ihn nicht unter Druck setzen. Aber letztendlich hat er mich gefragt und habe ich gesagt, ja klar, wenn du Bock drauf hast, dann, ja, weil das ist schon etwas, wo du wirklich Bock drauf haben musst. In der heutigen Zeit ist das schon sehr komplex, so etwas aufzubauen. In der Zeit, wo ich meine Firma aufgebaut habe, war das alles ein bisschen einfacher und nicht so kompliziert. Und vor allen Dingen wollen wir es anders machen. Nicht mit Unsummen an Marketing, Money und Influencer und Rabatteritis, weil das ist letztendlich nicht zielführend, weil ich habe in meiner Karriere schon sehr viele Marken wie eine Rakete hochgehen sehen und die sind alle wieder wie ein Stein vom Himmel gekommen. Und das ist nicht das, was wir wollen.
Okay, super, Kuhn. Auch nochmal von meiner Seite, Finn, Kuhn, herzlich willkommen in der Business Liga. Wie ihr das genau macht, da kommen wir gleich zu. Und Finn, du hast das ja schon richtig gesagt, wir sind ja in der zweiten Halbzeit heute. Wir haben im Grunde zwei Weltpremieren hier in der Business Liga. Zum einen, dass ihr zu zweit hier aufschlagt, ne? Und zum anderen, dass wir mit Kuhn, den hatten wir bei Spieltag 8, für alle, die da nochmal reinhören wollen, ja auch die ganz spannende Geschichte bis zu D-Brand eigentlich, auch mit Gent und anderen Geschichten, also wirklich nochmal hörenswert. Aber wir sind jetzt hier in der Gegenwart und dann auch irgendwann in der Zukunft. Aber trotzdem möchte ich euch beiden die Frage für unsere Zuhörer stellen. Ja, wir haben ja alle vier hier auch gemeinsam so ein bisschen Hockey-History, ne? Also Mannschaftssport in uns. Wo würdet ihr euch denn selber aufstellen, wenn ihr euer eigener Trainer wärt? Finn, vielleicht fang du mal an.
Ja, jetzt auch der Bezug zum Hockey. Also ich bin klassischer Mittelfeldspieler. Ich brauche die Übersicht, ich muss die Bälle verteilen und in gewisser Weise auch das Spiel kontrollieren können, ohne selber jetzt alles alleine machen zu müssen. Aber dass ich derjenige bin, der auch weiß, okay, wie man auch wen in Szene setzen kann. Deswegen, das war immer meine Rolle und so würde ich auch meine Rolle für die Firma sehen.
Mhm. Und du, Kuhn?
Ich glaube, ich bin da eher der Trainer.
Gut. Naja, aber du musst dich ja aufstellen.
Wie?
Du musst dich ja aufstellen, also als Trainer.
Gut, dann bin ich Spielertrainer, aber ich ruf ja, da lieber okay. Ich ruf die Dinge rein, die keiner hören will.
So. Alles gut. Ja, finde ich in Ordnung. Ja, das, dann hätten wir das geklärt. Ich höre auch nochmal in Folge 8 rein, wo du dich damals aufgestellt hast, ob das auch schon Spielertrainer war. Aber
ich würde vermuten, geht in die ähnliche Richtung, wäre mein Tipp.
Du kennst ihn besser. Aber jetzt nochmal zu euch. Also das Thema D-Brand ist ja gerade schon hochgekommen und vielleicht sagt ihr nochmal so ein bisschen was, was D-Brand Premium Lifestyle eigentlich so besonders macht. Also man könnte ja sagen, just another Modelabel, aber aus den Vorgesprächen haben wir da auch schon so ein paar Besonderheiten rausgehört und auch nochmal vielleicht in Bezug zu unserem Titel Gen Zoomer, Generationenwechsel neu gedacht. Also vielleicht könnt ihr das nochmal so ein bisschen einordnen für unsere Zuhörer und für uns. Was macht ihr da genau? Was ist das Besondere? Und warum passt ihr beide da genau rein?
Wir haben auch bei der Gründung haben wir 20 oder 22 Gesellschafter mit hineingenommen, denen wir praktisch die Anteile geschenkt haben, ne, zum Nominalwert. Ja, und da sind auch sehr namhafte Leute dabei, wie ein John Kloppenburg, mein Nachbar, der Thomas Stork, der CFO bei der Intersport. Ne, das ist eine Firma mit, was ich, weltweit 11 Milliarden Umsatz. Eine Frau Martina Voss-Tecklenburg, die ehemalige Bundestrainer der Fußballnationalmannschaft der Frauen. Ein Andreas Niedrig vom Junkie zum Ironman. Wie gesagt, das sind alles charakterstarke Menschen, die was zu erzählen haben und ja auch etwas schaffen wollen. Ja, die sich nicht dem ergeben, was über sie reinbricht, sondern immer das Beste rausholen. Und das ist das, was uns stark macht und das ist auch das, was wir weitergeben wollen. Und da fragst du natürlich, ja, kannst du das mit deiner Modemarke machen, ja oder nein? Also ich finde ja, weil ich halte es da, ich habe noch in meinem ganzen Leben noch nie auf die Neinsager gehört. Ja, das ist genau dasselbe, wo ich mit Gent angefangen habe. Da haben die auch alles zu mir gesagt, was willst du mit der Altmännermarke, was willst du mit dem Scheiß? Ja, so. Da habe ich immer gesagt, lass mich mal machen. Oder lass uns mal machen, ne? Weil ich habe das als One-Man-Show angefangen, wo ich verkauft habe, hatten wir 500 Mitarbeiter oder Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen aus 48 Nationen, zwei Drittel Frauen, ein Drittel Männer. Also wenn du willst und wenn du wirklich konsequent dein Ziel verfolgst, ne, du kannst deinen Plan ändern, aber niemals das Ziel, dann wirst du das auch erreichen. Und das werden wir auch mit D-Brand erreichen, aber weil wir einen anderen Weg gehen, nämlich einen nachhaltigen, langen Weg, weil wir eine begehrliche Marke aufbauen wollen mit charakterstarken Menschen und wir wollen eine Community. Und deswegen haben wir auch die Gesellschaft dazu hinzugenommen. Weil wie kriegst du eine große Community? Indem du mit einer kleinen anfängst. So. Und diese kleine Community, das ist eine verschworene Gemeinschaft. Und wir sind jetzt auf einem guten Weg. Aber wir schmeißen jetzt nicht mit 20% auf alles außer Tiernahrung um uns, weil das hat letztendlich keinen Sinn. Ne? Und,
wir wollen auch Leute triggern mit dem, was wir tun. Nicht triggern im negativen Sinne, sondern im positiven Sinne. Deswegen auch dieser Begriff Gen Zoomer, weil wir haben natürlich am Anfang fängst du erstmal mit nichts an und Leute fragen dich, ja, was machst du denn da? Zeig mal was. Du wirst erstmal blöd angeguckt, wenn du nichts zeigen kannst, aber wir haben gesagt, okay, wir wollen einen ganz anderen Weg gehen. Deswegen auch bewusst Gen Zoomer. In der Mode wird ja auch oft gefragt, was ist deine Zielgruppe? Da musst du irgendwelche Alter, Demografie, Geschlecht und so ein Zeugs angeben. Da haben wir gesagt, das ist für uns Quatsch. Wir erfinden was Neues, wo wir auch in der Zukunft glauben, dass das Bestand hat. Genau. Wir nennen das Gen Zoomer, weil wir sagen, weil wir wollen das Beste aus beiden Welten zusammenbringen. Jung, alt, Mann, Frau, Innovation und Tradition. Dass wir sagen, das sind Dinge, wo man im ersten Moment denkt, das passt nicht zusammen. Aber sehr unterschiedliche Dinge und die auch gewisserweise hier und da Reibung erzeugen, die entstehen oder die lösen Veränderungen aus. Und nicht nur, dass man sagt, nicht nur für die eine Generation oder für die andere Generation. Wir leben ja in einer Welt, die ein bisschen mehr als jetzt nur die Gen Z oder nur die Babyboomer abbildet. Sondern wir müssen ja zusammen sehen, wie schaffen wir Veränderungen, wie hinterfragen wir den Status quo. Und deswegen auch diese unterschiedlichen Persönlichkeiten, die auch Mutmacher und Inspiration sind, wie ein Andreas Niedrig, der Geschichte vom Junkie zum Ironman.
Und ich habe verstanden, ihr habt Persönlichkeiten, die ihr einerseits als Gesellschafter mit hereingenommen habt, andererseits die, so habe ich es gerade verstanden, Markenbotschafter für eure Firma, für die Marke sind. Aber was ist denn die Firma? Also könnt ihr vielleicht nochmal kurz zwei, drei Sätze sagen, wie groß seid ihr? Was sind eure Produkte? Ich habe verstanden, für verschiedene Zielgruppen ausgerichtet. Das nochmal kurz für unsere Zuhörer so ein bisschen erklären.
Also wir sind derzeit hauptsächlich eine D2C-Modemarke. Also wir haben einen Händler auch, mit dem wir zusammenarbeiten, wollen das auch langfristig Richtung Handel und eigene physische Stores ausrollen. Derzeit haben wir einen Online-Shop für Männer und Frauen, Oberbekleidung im Premium-Casual-Segment. Unser Team, das kommt dann wieder auf diese Gesellschafter zurück, weil wir gesagt haben, wir wollen bewusst Leute mit in diese Community aufnehmen, die auch nicht alle zwingend operativ mit drin sind, die aber, wo wir sagen, okay, das sind Multiplikatoren für uns, die auch sagen, okay, wir wollen damit etwas aufbauen, egal in welcher Form. Manche sind mehr involviert, manche sind weniger, aber dass wir sagen, die bringen ihr Netzwerk, die bringen auch wieder Ideen mit rein, die für diese Veränderungen auch gut sind, weil wenn jetzt nur wir beide uns jeden Tag zusammensetzen und uns die Köpfe einschlagen, das ist auch nicht immer gut. Und wenn man auch mehrere Leute, die auch aus verschiedenen Branchen teilweise kommen, haben wir gesagt, das ist auch wichtig, weil wenn wir jetzt nur Leute aus der Mode damit reinnehmen, dann kommt man aus dieser Modewelt nicht raus, sondern wir haben auch bewusst gesagt, für Veränderung und für neue Dinge zu schaffen, macht es auch Sinn, darüber hinaus Leute mit reinzunehmen, auch wenn die jetzt nicht mit die Kleidung designen oder den Shop aufstellen. Aber das ist so der Stand, den wir
von der Firma. Also wir wollen keine karierte Maiklöckchen machen. Ne? Also, das, also meine Erfahrung ist letztendlich, und da kann man ja einer erzählen, was er will, also letztendlich wird das beste Geschäft wird immer noch damit gemacht, dass du kontinuierlich gute Produkte machst. Natürlich gibt es so Firmen wie Shein und Temu, die ich ganz furchtbar finde, die letztendlich sich keine Gesetzesmäßigkeiten unterwerfen müssen, die zahlen keine Steuern, es wird nichts kontrolliert, die schicken 400 Millionen Päckchen hier hin und das Zeug kannst du besser verbrennen als waschen. Ne? So. Weil waschen lohnt sich gar nicht, weil es zu teuer. Und wir müssen das, wie gesagt, wir müssen weg von dieser Masse. Und ich habe nach wie vor Hemden im Schrank von Gent, die sind was ich, die habe ich seit 20 Jahren, die trage ich heute noch. Und das ist auch das, wo wir letztendlich, du kannst besser etwas Gutes kaufen und dafür ein bisschen mehr Geld ausgeben, als etwas nicht so Gutes kaufen, weil dann musst du immer Geld zur Seite legen, weil das, was du gekauft hast, was billig ist, ne, oder zu billig, erfüllt nicht den Zweck und dann musst du es nochmal kaufen oder vielleicht so drei oder viermal. Was ist das, was hast du davon? Ne, und wir müssen trotzdem, und wie gesagt, warum das mit Finn und mir so gut klappt, ist, was Finn kann, würde ich nie können, weil ich kann nicht so viel. Ne? Also ich kann gut mit Menschen umgehen, aber eigentlich kann ich nicht so viel. Aber was ich weiß, ne, das ist hier oben und das ist hier im Herzen. Das kann der gar nicht wissen, weil ich habe 50 Jahre Erfahrung da drin.
Die Erfahrung, so. Ja. Ne? Also was kannst du denn, was dein Vater nicht kann?
Puh, das ist eine gute Erfahrung, gute Frage. Ich würde mal sagen, natürlich mit den heutigen Tools, ich glaube, heute ist es wesentlich komplexer und es gibt viel mehr Dinge, die man auf dem Schirm haben muss als damals. Absolut. Das würde ich sagen, weil es ist ständig, kommen irgendwelche neuen technischen Tools und Entwicklungen, auch jetzt mit KI und allen möglichen, dass man da auch irgendwo den Überblick bewahren muss. Ich selber bin jetzt auch kein technisches Wunderkind, also bei aller Liebe nicht. Aber ich würde mal behaupten, ich habe einen recht gesunden Common Sense und ich habe ein recht gutes Gespür dafür, wie man auch Dinge jetzt so, was wir halt entwickeln wollen, wie dieses Genzuma, wie man das auch gut umsetzen kann, dass man sich da die richtigen Leute sucht, dass wir auch sagen, okay, wie kann man jetzt in der Zeit, wo alle von KI und Veränderungen und so weiter reden, wo sagt man, okay, wir wollen auch ein bisschen mehr Beständigkeit wieder und wie können wir aber diesen so kontroversen Mix an Sachen, die wir eigentlich erzählen, klar kommunizieren und an die Leute bringen.
Vorgestern war mal unser E-Commerce-Manager da. Und dieser E-Commerce-Manager, der ist auch zu uns gekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Der war auch bei uns, der hat bei uns bei Gent das ganze E-Commerce von Null an aufgebaut. Und der kam zu uns, weil seine Frau hat eine Gebäudereinigung und hat irgendwie mitgekriegt, zufällig, dass wir einen IT- und E-Commerce-Manager suchen, hat das ihren Mann erzählt, der zu der Zeit Geschäftsführer oder IT-Manager beim TÜV. So, und der wollte wieder zurück in seinen ursprünglichen Beruf. Der fährt mit dem Fahrrad, der wohnt 5 Minuten von uns, von der Firma damals entfernt. Mit dem habe ich mich getroffen. Da habe ich zu ihm gesagt, pass mal auf, Werner, hier ist dein Raum. das ist das, was du machen musst. Ich habe keine Ahnung, mach du das. So, das war eigentlich die ganze Nummer. Der hat das sensationell gemacht. Wir sind online explodiert. Wir haben immer damit Geld verdient. Jetzt macht er das für uns wieder mit D-Brand. Er ist nach und nach Finn und mir der größte Gesellschafter. Der hat tierisch Spaß in den Backen. Der schickt mir heute Morgen, schickt mir eine Mail. Da ist er in Bonn bei Systrix. Und Systrix verknüpft jetzt die ganze CSAO mit AI und was weiß ich. Ich habe, also mir kannst du das erklären, 100 Mal. Ich verstehe es immer noch nicht. Aber der geht darin auf und das macht einfach Spaß, mit dem zu arbeiten. Und der sucht so lange, bis er eine Lösung gefunden hat.
Da ist eigentlich das Schöne. Da bringen wir die verschiedenen Elemente zusammen. Natürlich Kuhns Erfahrungsschatz und auch Kuhns Art, weil, wie ihr unschwer erkennen könnt, Kuhn ist eine einnehmende Persönlichkeit und hat natürlich auch ein Netzwerk. Dann das technische Know-how und die Erfahrung im E-Commerce. Und wie wollen wir dann aber natürlich die Marke erzählen? Weil Mode ist was etwas sehr Emotionales. Und das bringe ich dann mit, dass wir auch sagen, okay, wie wollen wir diese Menschen, diesen Charakter und das in unser Marketing und in unsere Produkte auch vermitteln? Da sind so verschiedene Bausteine. Deswegen, ich habe gesagt am Anfang, ich bin Mittelfeldspieler. Ich versuche dann, die Leute auch gewisserweise in Szene zu setzen, dass man verschiedene Puzzlesteine zusammenkriegt, weil man denkt, okay, Mode ist da Design ist ein Produkt, mietest dir eine Ladenfläche oder hast irgendeinen Online-Shop und versuchst zu verkaufen. Es ist aber sehr, sehr viel mehr als das, weil für uns ist Mode eine Form von Ausdruck und dieser Ausdruck ist eben halt, wie wollen wir uns auch in der Gesellschaft, wie wollen wir miteinander umgehen, wie wollen wir Dinge gestalten, wie wollen wir auch selbst mit uns umgehen und was wollen wir damit aussagen, auch wenn man zum Thema Nachhaltigkeit, Kuhn hat es anfänglich gesagt, wir wollen natürlich niemandem vorschreiben, was er oder sie zu kaufen hat, weil das ist natürlich letztendlich jedem selbst überlassen. Aber wenn alle sagen, wie schlecht es ist und die Umstände sind schlecht, wollen wir Menschen davon überzeugen, dass was wir tun, gar nicht so verkehrt ist und Leute damit mitnehmen, dass sie sagen, okay, irgendwie finden wir das ganz geil und das auch auf andere Bereiche übertragen. Das ist halt nicht nur jetzt Genzuma oder dieses Charakter-Storytelling auf die Mode sich beziehen kann, sondern auch in ganz andere Bereiche überschwappen.
Ja, das Schöne ist auch, wenn die jetzt... Kuhn, lass mich mal ganz kurz die Klammer noch den Bezug zum Thema Umgang mit Veränderungen bringen. Weil die Zuhörer interessiert ja auch so eben so die Geschichten, die so zwischendurch erzählt werden und nicht in Fachbüchern stehen. Welche Situationen gab es, die vielleicht auch ein bisschen schwieriger waren mit diesem diversen Gesellschafterteam oder mit eurem diversen Mitarbeitern, die ihr habt, das Unternehmen aufzubauen und weiterzuentwickeln?
Du musst letztendlich Menschen mitnehmen. Und eines meiner Fähigkeiten war immer, dass wenn du Unternehmer bist und du triffst Entscheidungen, dann weißt du in dem Moment, wo du die triffst, weißt du nicht, ob die richtig oder falsch sind. Das weißt du erst 10 Jahre später im Rückblick. Ne?
Manchmal ist es auch anstrengend und manchmal denkst du so, die geht der mir heute auf den Sack. Aber das gehört auch dazu. Und wichtig, ja, ist ja Teil davon. Aber es kann ja auch nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen sein. Und man muss wissen, wer kann was besser als ich. Weil ich kann ja jetzt nicht mich da hinsetzen und nach dem Studium sagen, ja, ich habe jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen, nur weil ich in der Kurse belegt habe. Sondern ich muss auch wissen, okay, das Wichtigste ist eigentlich Vertrauen und dass du auch auf Rat anderer Leute hörst. Gibt auch viele Leute, die Rat geben wollen, aber das sind Leute, von denen willst du den Rat eigentlich gar nicht haben. Aber bei uns in dem Team ist es, wir sind sehr divers aufgestellt und das ist manchmal komplex. Aber das ist auch eine unfassbare Stärke, weil jeder bringt ja auch sein eigenes Skillset mit und das kann man extrem gut zusammenbringen, weil der eine kann das extrem gut und manchmal, wenn man eine andere Idee hat, dann denkt man so, ich lasse ihn jetzt vielleicht mal machen, weil vielleicht ist es gar nicht so verkehrt und selbst wenn es falsch ist, machst du beim nächsten Mal anders. Und natürlich hört man sich auch oft Dinge an und man schüttelt auch manchmal den Kopf, aber insgesamt das Wichtigste ist, alle haben eine riesen Euphorie, die sie mitbringen, weil jeder, der da mitmacht, ist zu 100% dabei. Das ist, glaube ich, die wichtigste Sache.
Darum geht's.
Weil wenn Leute so halbherzig da mitmachen und denken, ja, haben jetzt ein bisschen was davon und wenn es erfolgreich wird, dann habe ich da auch Spaß
dran. Also ich hab immer gelernt, auch von meinen früheren Chefs, wo ich dann angestellt war, auch bei Hugo Boss, die haben immer zu mir gesagt, mach Fehler, aber mach was. So, und das ist heutzutage diese Kultur, Fehler machen zu dürfen, insbesondere in Corporate Companies, ist komplett verschwunden. Ja, es gibt, ich kenne Leute bei Bayer Leverkusen, die sind gar nicht mehr in der Lage, Startups, diese Startup-Mentalität, das können die gar nicht mehr, weil die so strukturiert sind, das ist so komplex alles und jeder sitzt da, keiner traut sich, was zu machen, weil es könnte ja ein Fehler sein. So, und dann kaufen die irgendwelche Startups, die dann, wo sie dann hoffen, dass die dann vielleicht das Ei des Kolumbus erfunden haben. Wir müssen wieder zurück zu einer Kultur des Vertrauens. Ich vertraue Leute so lange, bis das Gegenteil bewiesen ist. Aber in unserer Gesellschaft ist genau das Gegenteil. Da werden Menschen misstraut, solange das Gegenteil bewiesen ist. Und das führt nicht zu einer Kultur der Veränderung.
Nee, aber bei uns ist konkret, also dass beispielsweise Themen, die man auch bewusst sagt, okay, das nehme ich mich an, aber dem nehme ich mir an, oder wo wir gerade von unserem IT-E-Commerce-Spezialisten gesprochen haben, dass ich auch sage, okay, der hat da schon Ahnung von, dem lasse ich da auch freie Hand, weil dem jetzt jeden Tag da irgendwie reinzureden, natürlich sehe ich Dinge auch manchmal anders und manchmal sage ich auch, können wir das bitte so machen, aber grundsätzlich versuchen wir Menschen, wo wir meinen, dass sie Dinge besser können als wir, auch freie Hand lassen. Ja. Ich glaube, das ist etwas sehr Wichtiges. Und im Nachhinein kann man natürlich immer sehen, war das jetzt so sinnvoll? Aber in den meisten Fällen ist es schon sinnvoll, weil sich jetzt auch in jedes Thema versuchen, so reinzuarbeiten, dass man meint, man kann alles selber machen, dann verliert man das Wesentliche auch aus den Augen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Hm.
Nochmal eine ganz operative Frage. Ich höre jetzt den Podcast und find das super spannend, was ihr macht, die Brand. Wo könnte ich denn eure Klamotten kaufen? Kann ich die irgendwie im Shop kaufen oder wie sind da eure Vertriebskanäle?
Ja, wir haben einen eigenen Online-Shop und hatten jetzt
die-brand.com.
Genau. Nicht ganz unwichtig, das auch dazu zu sagen. Dann haben wir einen Händler, mit dem wir zusammenarbeiten. Das ist übrigens auch einer unserer Gesellschafter, wo wir gesagt haben, okay, weil die Händler sind jetzt nicht gerade so darauf aus, dass sie nach der neuesten Marke schreien und sagen, komm, wir vertrauen euch mal, keine Sau kennt euch, wir bringen das jetzt nach vorne. Er ist so einer, der macht das. Dass wir halt auch sagen, okay, weil wir wollen natürlich später Richtung Handel, weil der Handel oder Mode ist ja ein haptisches Produkt. Das willst du in die Hand nehmen, da willst du die Qualität fühlen, willst du auch anprobieren. Dass wir erstmal sagen, okay, so gehen wir dann langsam, aber sicher auch den nächsten Schritt. Weil erstmal haben wir online angefangen, über unseren eigenen Kanal, Männer, Frauen, Mode in unserem Shop. Dass wir aber sagen, okay, wir probieren uns jetzt auch weiter aus, machen die ersten Anläufe Richtung stationärer Handel. Hatten jetzt mal 2 Pop-Up-Events. Da aber auch einmal in Verbindung mit einem Sportevent, mit einem Paddle-Tennis-Turnier, einmal mit einem Restaurant.
Weil wir natürlich mit der größten Privatbank Deutschlands, ne?
Genau,
wenn
wir auch mal gucken wollen, auf
eure Lampe.
Ja, wo sind Leute unterwegs, die auch so ähnlich ticken wie wir oder wo wir denken, da sind natürlich auch Synergien da. Weil jetzt in irgendein Riesenkaufhaus zu drehen und an so einem Riesenrad zu drehen und zu sagen, ja, der nächste Kunde, der auf Rot kommt, der kriegt einen 50% Discount. Das sind wir nicht, sondern wir wollen mit Leuten, die halt auch wirklich gleichgesinnt sind und die halt auch vor allem dieses Ding, die für Veränderungen stehen und halt auch den Status quo hinterfragen, und aber auch einen gewissen Lifestyle und auch das ist, glaube ich, wichtig bei einer Modemarke, auch gewisse Sinnlichkeit steht. Deswegen auch mit einem Restaurant oder mit Sportart, wo bringt man Menschen zusammen? Weil darum geht's ja vor allem.
Und dadurch, dass wir diese Community bauen wollen, was ein sehr, sehr langer Weg ist. Ne? Also ich hatte bei Gent zum Schluss hatten wir die Community von Fans. Das waren 350.000 Endverbraucher und Endverbraucherinnen, die gesagt haben, ja, ich möchte gerne von euch Post bekommen oder E-Mails oder was weiß ich, zigtausend. Also jetzt fangen wir wieder von vorne an. Wir sind jetzt gerade bei, was weiß ich, 550 oder was weiß ich. Scheißegal.
Wir sind noch sehr klein, aber am Anfang sind, glaube ich, auch wichtig, kleine Erfolge zu feiern und dass wir auch mit den Menschen in Austausch treten. Weil jetzt ein Beispiel hatte ich da vor ein paar Wochen jemand, den wir nicht zuordnen können, weil natürlich ist am Anfang auch viel Family und Friends. Und dann freut man sich, wenn man die ersten Fremdbestellungen auch reinkommt, wo man sagt, okay, kennt man die Person? Nee, kennt man nicht. Und da ist dann natürlich entscheidend, okay, schickt die Person das zurück oder behält sie das? Das ist erstmal so ein spannender Faktor. Und die Person, die vor ein paar Wochen bestellt hat, hat sich ein Polo bestellt und hat sich jetzt 5 Polos nachbestellt. Das sind dann Momente, wo man merkt, okay, so schlecht kann dieses Polo nicht sein. Und das sind halt Dinge, wo wir sagen, okay, so müssen wir die Leute überzeugen, dass sie sagen, das finde ich so geil, das will ich in meinem Kleiderschrank haben. Und das ist
dauert aber lange, ne? Sowas aufzubauen.
Genau, das dauert lange.
Ja, und eine Frage dazu, da ein Erfahrungswert, weil ich ja so aus der Change Management und Leadership-Ecke komme. Ich finde, da passt total viel, was ihr erzählt jetzt in den letzten Minuten zum Thema Change. Also einmal habe ich mir so aufgeschrieben, das Wichtigste ist Vertrauen, ja, sagtet ihr.
Absolut.
Also das ist ja wirklich heutzutage auch bei der ganzen Komplexität und Unsicherheit und so weiter wirklich ein Game Changer, dass wenn man das hat, und das kommt natürlich nicht von ungefähr, das muss man sich erarbeiten und vorher investieren, wie ihr auch beschrieben habt. Das finde ich nochmal total wichtig, weil Vertrauen reduziert Komplexität und dann kann ich eben sagen, hier komm, mach, ne, Kuhn, wie du mit deinem E-Commerce Mitarbeiter, Nachbar zum Beispiel gesagt hast, ne? Oder sowas wie mit kleinen Erfolgen starten, mit einer kleinen Community, die das beschnuppern kann, die, Finn, du hast es gerade gesagt, euch ein Feedback geben kann, überzeugt werden kann und dass es dann Stück für Stück wächst, bevor man den großen Wurf macht. Und das Dritte war, was ich zum Thema Change Management auch wieder auffällig fand, war, dass es eben um diese kritische Masse geht. Also darum, den Punkt zu finden, dass das ein Stück weit von alleine läuft dahin wirklich zu pushen, Kuhn, wie du auch sagst, ne, Gas zu geben. Lieber, das fand ich auch einen sehr schönen Spruch, mach Fehler, aber mach was. Ne? Ja. Das von nichts kommt nichts. Ne?
Natürlich.
Könnt ihr nochmal ein Beispiel, das würde mich nochmal interessieren.
Ich habe ein sehr kurzes schönes Beispiel.
Gar nicht. Ja.
Weil am Anfang ist natürlich, da muss ja niemand mitmachen, weil es sind ja auch viele Leute, was ja auch nachvollziehbar ist, suchen ja sichere Häfen, wo man sagt, okay, ich habe da meine Strukturen, ich verdiene mein Gehalt. Was eigentlich für uns der größte Vertrauensbeweis ist, sind unsere Produzenten, unsere Partner auch in Portugal. Weil ich bin da das erste Mal hingeflogen und unsere Partnerschaft nach Portugal ist auch über eine unserer Gesellschafterinnen entstanden. Und die früher in der Mode gearbeitet hat, langjährig. Und habe ein Telefonat mit dieser Produktionsmanagerin in Portugal gehabt. Ich habe nichts mit Mode studiert, hatte davor auch wirklich wenig Ahnung davon, bis auf, dass ich Mode schön finde und gern trage. Und sie hat gesagt, buch dir Flüge, ich zeig dir die Produktion. Sind 5 Produktionen abgeklappert oder 5, 6. Gesagt, das und das will ich ungefähr. Und die Leute, weil man muss, was das Wichtigste ist, man muss vor Ort sein, man muss den Menschen auch dieses Vertrauen geben und zeigen, für wen macht sie das und warum sollte sie das jetzt machen? Weil da kommen ständig Anfragen rein. Und wir sind so weit gekommen, dass die Frau, die für uns die Produktionsmanagerin, Management macht, die war vor dem Go-Live-Datum, war die genauso aufgeregt wie Kuhn und ich und konnte nicht schlafen. Und die kannst du Tag und Nacht anrufen und die sagt, Finn, mach dir keine Sorgen, auch wenn du weg bist, ich kümmere mich drum. Ohne dass ich sie fragen muss, gibt sie mir Updates und macht das. Und natürlich gibt's da andere Brands, die da mal eben dicke Aufträge schreiben, die wir in den ersten 3 Jahren, die sie mit uns da nicht verdienen kann. Die hat aber so eine Freude dran und da ist so eine Beziehung entstanden, dass sie auch sieht, da kann was Größeres entstehen und die Leute machen das mit einer Leidenschaft und weil sie halt eben diese Menschen so zusammenbringen wollen. Und das finde ich ist ein schönes Zeichen, dass die Leute, die halt eigentlich ja eine Dienstleistung erbringen und sagen, okay, das machen wir für ganz, ganz viele verschiedene Marken, mit so einer Leidenschaft und auch mit so einem, ja, mit einfach mit 100% Einsatz dahinter stehen und auf die man sich Tag und Nacht verlassen kann. Weil da muss ich nicht jeden Tag nachfragen, was ist denn jetzt, sondern man bekommt es automatisch. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig.
Glaube an dich selbst, weil die anderen tun es nicht. Ne? Also, ja, ist so. Ja, also, das habe ich schon so oft erlebt. Also, und wie gesagt, wenn du entscheidest, oder was irgendwann auch mit Gent, das war auch nicht alles Friede vor der Eierkuchen. Da habe ich auch Dinge erlebt, da weißt du manchmal morgens nicht, ob du abends noch lebst.
So, dann, mit Blick auf die Zeit, du hattest ja gesagt, dass du pünktlich vom Platz runter in die Kabine musst. Was würdet ihr beiden denn sagen, so wenn ihr jetzt eine Glaskugel hättet, ne, so in 3, 4 Jahren, wie euer Unternehmen so dasteht und vor allen Dingen, wie ihr die Gen-Zoomer-Thematik da unterbringen konntet. Wie schätzt ihr das ein?
Also wir wollen in 3, 4 Jahren wollen wir relevant sein, ne? So, dass wir auch, sagen wir mal, eine schwarze Null schreiben, aber unser ganz klares, erklärtes Ziel ist, dass wir eine Global Brand werden wollen. Punkt. Nicht mehr und nicht weniger. Das ist unser Ziel.
Und das Schöne ist bei Gensuma, weil wir sind ja von unserer Art und Weise sind wir unterschiedlich, auch wie wir Dinge, die verschiedene Herangehensweisen, aber im Ziel sind wir uns sehr einig. Da ist die Antwort dieselbe. Und was für mich sehr, sehr wichtig ist, weil wir sind natürlich die Ersten, weil ich hatte am Anfang auch mit vielen Branding-, Marketing-Agenturen gesprochen und einer hat mich schon für völlig geistig bekloppt erklärt, als ich ihm gesagt habe, unsere Zielgruppe ist Gensuma von Gen Z bis Babyboomer. Er hat gesagt, was willst du mit der Scheiße machen? Und ich will das nicht machen, um dem was zu beweisen, sondern weil ich da wirklich fest von überzeugt bin, weil jemand, der Mitte 20 oder Mitte 60 ist, die können beide auch trotzdem darin gut aussehen. Und es ist Mode, wie gesagt, ist eine Form von Ausdruck und eine Form von Charakter. Und das Verbindende ist von jung bis alt, das verbindende Element ist für uns immer Charakter. Deswegen glaube ich, mit dem, wie wir unsere Storys erzählen, weil das kann man auch bei uns auf der Seite nachgucken, wir erzählen immer Geschichten über Menschen. Weil es soll nie jemand nur sagen, wie toll, hier, kauf dir den D-Brand-Hoodie und kriegst noch 50% Rabatt. Nee, sondern erzähl deine Story, weil das sind D-Brand-Charaktere. Und die stehen für Veränderung, die stehen für Mut und die nehmen das Leben selbst in die Hand, um eben Veränderung und die Welt von morgen zu gestalten.
Worüber ich mich sehr, sehr gefreut habe. Wir sind, ich weiß nicht, ob ihr das Magazin Faces, ob ihr das kennt. Also in der Modebranche ist das sehr angesehenes, sehr hochwertiges Magazin aus der Schweiz. So, und der Finn hat du hast dich kennengelernt, glaube ich, bei dem Meeting in Zürich.
Ich habe letztes Jahr, vor Weihnachten waren wir in Zürich auf einem Event und da ging es auch um neue Wege, neues Denken, wie schafft man Veränderungen. Und da war unter anderem der Geschäftsführer von Faces, der Stefan Berger, hatte zum Schluss einen sehr, sehr coolen Vortrag. Ich hatte ihm noch eine blöde Frage gestellt und so bin ich danach mit ihm ins Gespräch gekommen. Kurz, Anfang dieses Jahres, weil da merkt man dann auch, wie Personen ticken, weil ich hatte ihm dann nochmal geschrieben, ob wir uns nicht mal austauschen wollen, treffen wollen, weil mir lag natürlich auf der Hand, er hat ein geiles Magazin, wir haben eine Marke, wir müssen natürlich auch gucken, wie bringen wir die Marke in diese Welt raus. Und dann hat er gesagt, wann bist du das nächste Mal in Zürich? Ja, weiß ich nicht, aber ich kann ja gerne nach Zürich kommen. Hat er gesagt, schick mir ein paar Vorschläge, habe ich ihm ein paar Vorschläge geschickt. Dann haben wir uns in Zürich getroffen, hat gesagt, wir gehen erst hier ins Café und danach nehme ich dich doch mit zum Forbes-Event, weil er ist unter anderem Forbes Representative in der Schweiz. Haben uns dann im Café eine Stunde ausgetauscht, auch über Gensuma, wie wir unsere Marke erzählen. Und dann hatte ich ihm unter anderem von diesem Modell mit unseren Gesellschaftern erzählt, dass wir Teil unserer Firma verschenkt haben. Er hat gefragt, kann man da noch mitmachen? Ich sage, hast Interesse? Ich so, ja geil, dann haben wir uns da die Hand drauf gegeben. So, Stefan, du machst jetzt mit. Vor 2 oder 3 Wochen waren wir beim Notar und der macht jetzt auch mit. Und also solche
Persönlichkeiten. Anteile von meiner Holding habe ich abgegeben, ne, an ihn. Mhm. Weil das fand ich so großartig. Ich meine, das muss er ja nicht machen. Aber der sieht so viele Marken, der ist so in diese ganze Modemarkenwelt so zu Hause. Also dieses Urteil, das fand ich schon toll. Ne, also das ist dann auch ein kleiner Erfolg. Und wie gesagt, du musst am Anfang für solche Erfolge musst du leben, ne, weil du kriegst also von dicke Umsätze kannst du ja noch nicht reden.
Und so reißt man Leute mit, weil wir wollen ja, dass die Community und die Begeisterung dafür immer größer wird. Und wenn wir dann solche Leute mit an Bord haben, die das dann auch wieder in ihre Community mit reinbringen, dann entsteht halt auch was für die Marke. Weil wenn wir jetzt hier immer zu zweit irgendwo im Büro sitzen und da versuchen, irgendwas zu zaubern, das wird schwierig. Deswegen ist es wichtig, dass wir halt solche Leute auch mit an Bord nehmen, weil wir wollen die Marke, wir denken es ja groß. Und groß denken geht nur, wenn man solche Leute auch mit an Bord hat.
Start small, dream big. Ne? Aber Träume ohne Ziele sind nur Träume. Ne? Ja. Also, und ich möchte, dass wir die Zukunft, auch wenn wir heute echt schwierige Zeiten haben, ich möchte daran mitwirken, dass die Zukunft für die nachfolgenden Generationen, dass die gleichen Chancen bekommen wie wir. Ne? Ne? Und dass Menschen können sich auch dafür begeistern. Das ist ja das Schöne.
Ja, super. Finn, Kuhn, vielen lieben Dank für eure Ausführungen. Es war heute eine Premiere, wie ich eingangs gesagt habe, zum ersten Mal zu zweit.
Sehr schön.
Also hat super viel vielen Spaß Dank. Gemacht. Ihr habt über eure Marke Gensuma Generationenwechsel neu gedacht von Deep Brand und Gensuma. Fand ich ganz spannend. Ich habe mir ein paar Sachen notiert, also dass ihr eine Marke erzählen wollt, dass Mode Form von Ausdruck und Haltung ist, finde ich auch ganz, ganz spannend. Und ihr wollt eben damit auch die Gen Zoomer, also die Gen Z bis zu den Babyboomern überzeugen, auch für andere Bereiche. Das ist ja natürlich ein hohes Ziel, aber finde ich toll, dass ihr euch das gesteckt habt, und das erreicht ihr auch über Vertrauen und wollt halt eine Community aufbauen. Und Kuhn, du hast das so schön gesagt, eine große Community baut man auch, indem man mit einer kleinen Community anfängt. Und das habt ihr gemacht, da seid ihr auf dem Weg. Und euer Ziel ist, und das finde ich auch spannend, man muss ja auch ambitionierte Ziele setzen, dass ihr relevant werdet und eine Global Brand darstellt. In diesem Sinne, an alle Zuhörer, vielen Dank, dass ihr so lange dabei wart, und wir freuen uns schon auf den nächsten Spieltag. Macht's gut, hat sehr viel Spaß gemacht.
Das war die Business Liga, der Podcast für digitale Transformation und Change Management.
Bleib am Ball, der nächste Spieltag kommt.